Letzte Woche hatten wir Besuch von Pastor Framo, der auch, wie ich finde, eine richtig starke Predigt über das Thema Prophetie hier gepredigt hat, gehalten hat. Und heute bin ich dran. Und ich möchte anfangen mit 1. Korinther 12. Da schreibt nämlich Paulus über die Gabe der Prophetie. Und ich möchte drei Sachen heute erklären. Und zwar erstens, was die Gabe der Prophetie überhaupt ist. Ja? Um was geht es da eigentlich? Zweitens, was das Ziel der Prophetie ist. Und drittens, wie man prophetische Worte überhaupt empfangen kann und was dabei zu beachten ist. Ja, das sind also drei interessante, spannende Fragen. Aber ich fange mal bei Paulus an im Korintherbrief. Der Paulus schreibt in 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 12, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. So weit, so gut. Aber wozu hat Gott die Gabe der Prophetie eigentlich geschaffen? Das ist eine ganz wichtige Frage, wenn man sich das ganze Thema, diesen ganzen Bereich der Prophetie anschauen möchte. Warum macht Gott sowas? Und Paulus beantwortet uns diese Frage im 1. Korinther 14, Vers 3. Da heißt es, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Ja? Erbauung, Ermahnung, Tröstung. Diese drei Begriffe, die zeigen uns schon, wohin quasi die prophetische Rede führt, was die Stoßrichtung ist. Und mit Erbauung ist gemeint, dass eine Prophetie grundsätzlich gegeben ist, um den Menschen in der Gemeinde zu erbauen, ja, in der Kirche. Und da ist ganz wichtig zu sehen, dass mit der Gemeinde erstmal jetzt nicht die, ich sag mal, Institution oder irgendeine Organisation gemeint ist, sondern die Gemeinde, das ist das, worüber Paulus in 1. Korinther 3, Vers 9 schreibt, wo er es den Bau Gottes nennt. Das ist damit gemeint, mit der Gemeinde. Und das Ziel der prophetischen Gabe ist es eben, jene Gemeinde, jenen Bau Gottes zu erbauen. In 1. Korinther 8, Vers 1, da sagt der Paulus Folgendes. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Und das ist wichtig zu verstehen, genau das, was wir hier lesen, das ist nämlich die Stoßrichtung, wenn es um Prophetie geht. Und zwar die Haltung, wenn prophetisch gedient werden soll. Wie soll die sein? Es soll eine Haltung der Liebe sein. Die Liebe baut auf und die prophetische Gabe ist gegeben zum Aufbau, zur Erbauung, aber in Liebe. Auferbauend, das heißt jetzt aber ja nicht unbedingt immer, ich sag mal, erbauend, ja, oder erbaulich im Sinne von die Seele streicheln, ja. Also das heißt jetzt nicht, alles ist okay, das heißt es überhaupt nicht, sondern Erbauung, das geschieht durch zwei Begriffe, die Paulus danach noch erwähnt, nämlich Ermahnung und Tröstung. Und dieser Begriff der Ermahnung, der ist ja nicht gemeint als, ja, ich nenne es mal den erhobenen Zeigefinger, sondern das griechische Wort Paraklesis, was hier benutzt wird, das heißt vielmehr sowas wie, ja, in seinem inhaltlichen Sinn könnte man von Ermutigung sprechen, Ermahnung, Tröstung, Stärkung, Einladung sogar oder Bitte. Und hier merken wir, dass es darum geht, wenn ermahnt wird, etwas in den Menschen wieder zurechtzurücken, ja, ihn wieder zurechtzubringen. Und durch die prophetische Botschaft in der Ermahnung, da erfolgt quasi die Ermutigung, den Weg Gottes zu gehen oder wieder zu gehen oder halt von diesem falschen Weg, auf dem man sich befindet, umzukehren. Also es kann schon sein, dass durch ein prophetisches Wort eine Konfrontation geschieht, ja, die einen Menschen mit seinem falschen Weg, auf dem er geht, konfrontiert. Das kann tatsächlich passieren. Und dann wird durch dieses prophetische Wort der Mensch zur Umkehr gerufen. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wesentlicher Aspekt von dessen, was Liebe überhaupt bedeutet, oder? Ich meine, Liebe bedeutet halt nicht immer nur, dass wir Menschen aufbauen, ihre Seele streicheln und ihnen nach dem Mund reden. Ja, das hätten ja viele immer gerne, dass sie, die würden gerne immer das hören, was ihnen lieb ist. Aber ganz ehrlich, Liebe kann eben auch bedeuten, dass wir Menschen konfrontieren müssen mit ihren falschen Wegen. Und auch Gott konfrontiert uns ja mit unseren falschen Wegen. Und das macht er aber nicht, um uns irgendwie fertig zu machen, um uns niederzumachen, sondern Gott macht das, um uns auf den Weg Gottes, auf seinen Weg zurückzurufen, auf den richtigen Weg. Und für mich ist es Liebe, wenn wir einander auf die Wege, die wir gehen, die vielleicht zerstörerisch sind, wenn wir einander darauf aufmerksam machen. Und letztendlich ist es ja auch so bei der Prophetie. Ja, wenn die Prophetie als Ermahnung gesprochen wird, dann wird sie deshalb als Ermahnung gesprochen, weil sie uns konfrontieren will mit dem falschen Weg, den wir gehen. Und dann spüren wir, jetzt redet Gott zu mir. Jetzt ist es wirklich mir überlassen, wie ich mich entscheide, ob ich auf Gottes Ermahnung höre, ja, ob ich das ernst nehme oder ob ich das irgendwie ignoriere, ob ich meinen Kurs, den ich eingeschlagen habe, beibehalte und dann so schlussendlich ins Verderben gehe. Das heißt, wenn Gott durch ein prophetisches Wort spricht, dann liegt es an uns selbst, darauf zu reagieren, um Schaden von unserem Leben schlussendlich abzuwenden. Und das nächste, was genannt wird, das ist das, dieser Begriff der, ja, der Tröstung. Im Griechischen heißt es Paramythia, wird das ausgesprochen. Und das heißt so viel wie Zuspruch, Ermutigung oder Trost. Und es zeigt uns, dass die Prophetie eben ganz häufig auch so einen starken seelsorgerlichen Aspekt hat. So will ich es mal nennen. Das heißt, Gott spricht hier dem angesprochenen Menschen zu, dass er bei ihm ist, dass er an seiner Seite ist, dass er ihn sieht in seinem Leid, in seinen Kämpfen und er spendet ihm dadurch Trost. Und dadurch wird dem Menschen dann auch bewusst, dass Gott wirklich da ist, dass man nicht irgendwie alleine ist in seinen Kämpfen, sondern dass Gott einen sieht. Und durch dieses prophetische Wort geschieht dann ein Zuspruch mitten in eine konkrete Situation hinein. Und der Mensch, der das Wort dann empfängt, der spürt dann wirklich, der Gott, ja, der lebendige Gott, der lässt mich hier nicht im Stich. Ja, das sind häufig Worte, die so passend sind, dass man die sich gar nicht ausdenken kann. Die Prophetie wird hier quasi zu einem, ja, zu also einer seelsorgerlichen Kraft, zu einem seelsorgerlichen Handeln Gottes. Ja, ich meine, er ist ja der oberste Seelsorger, nicht irgendein Pastor, sondern Gott ist ja der oberste Seelsorger. Und da merkt man, der Heilige Geist, der ermutigt einen dann da auch wirklich weiterzugehen, ja, auf dem Weg. Und diese drei Aspekte, Erbauung, Ermahnung und Trost, die werden von Paulus aufgeführt, ganz bewusst, wenn es um dieses Thema der Prophetie geht. Jetzt ist ja die Frage, das ist ja schön und gut, aber auf welchen Kanälen kommt denn ein prophetisches Wort, die prophetische Rede oder die Prophetie, egal wie du es nennen möchtest, wie kommt das zu uns? Was gibt es da für Kanäle? Und wenn wir ganz grundsätzlich uns mal das ganze Thema der Prophetie anschauen, dann empfangen wir prophetische Impulse von Gott, häufig dadurch, dass er unsere Gedanken inspiriert. Ja, Pastor Framo, der hat ja letzte Woche davon gesprochen. Er hat ja gesagt, bei ihm ist es ganz häufig so im Alltag, und ich kenne das auch so, dass Gott einfach deine Gedanken inspiriert. Da gibt es nicht immer so einen Pow-Moment und boah, es ist total krass, sondern es ist einfach im alltäglichen Handeln, dass Gott prophetisch wirkt. Und ja, das mit Predigen. Und dieses Aussprechen von einem prophetischen Wort, das kann oder ist häufig, meine Erfahrung, ganz unspektakulär. Wir merken vielleicht häufig gar nicht, dass wir jetzt gerade prophetisch reden, aber Gott redet ja trotzdem da durch uns. Und vielleicht habt ihr es genauso wie ich immer mal wieder erlebt, zum Beispiel im Kontext von einer Predigt, dass während das Wort Gottes gepredigt wird, dir Gedanken kommen, inspirierte Gedanken vom Heiligen Geist, die aber eine prophetische Dimension haben. Und das hat vielleicht der Prediger überhaupt gar nicht so formuliert, aber du merkst, hey, das ist Reden Gottes. Und du spürst vielleicht auch, Gott drängt dich da jetzt gerade, Dinge zu sagen, Dinge zu formulieren, vielleicht auch zu teilen, wo Gott Dinge aktualisiert unter den Hörern von diesem Wort und Menschen dann spüren, dass es wirklich Reden Gottes. Und ich finde, es ist so eine, ihr merkt schon, Prophetie hat ganz viele Dimensionen. Ich möchte auf einige heute eingehen. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger prophetischer Aspekt innerhalb der Verkündigung, der Predigt, dass da auch Prophetie geschehen kann. Ja, so auf einem Nebenkanal, lass mich es mal so ausdrücken, auf so einem Nebenkanal, wo es erstmal vielleicht gar nicht so klar ist. Und die Predigt, um mal darauf zurückzukommen, das ist ja in dem Fall auch kein Vortrag oder irgendwie jetzt ein theologisches Referat, sondern Predigt ist ja immer Aktualisierung des Wortes Gottes. Und deswegen kann da auch immer prophetisches Handeln, so eine prophetische Dimension erhalten sein, wo Menschen merken, da spricht jetzt Gott zu mir. Und während der Predigt, da kann so viel geschehen, das merken vielleicht niemand, sondern eine Person drumherum. Und manchmal ruft sie dann auch Gott heraus, dass dieses Wort, diese prophetische Dimension zu teilen. Prophetisches Reden durch inspirierte Gedanken geschieht aber auch in der Seelsorge, ja, in der ganz konkreten Seelsorge. Oder ja, es muss jetzt nicht während einem Seelsorgegespräch sein, es kann auch während einem ganz normalen Gespräch stattfinden zwischen Menschen. Wenn wir, unser Herz, unsere Ohren öffnen für, ich will es nicht sagen für die Leiden eines anderen Menschen, aber wenn ein anderer Mensch etwas aus seinem Leben mit uns teilt und wir unser Herz und unsere Ohren öffnen für die Anliegen, dann ist es auch ganz wichtig gleichzeitig, dass wir nicht nur für den Menschen unser Herz und unsere Ohren öffnen, sondern auch die Dimension Gottes nicht außer Acht lassen. Und es kann sein, dass genau in diesem Prozess auch Gott zu uns sprechen möchte. Das heißt, wir sollten auch unsere geistlichen Augen und Ohren da offen halten, weil der Heilige Geist, der kann da so viel reingeben, wo plötzlich eine ganze Situation, die vielleicht total verzwickt ist, erhellt wird durch den Geist, durch eine prophetische Dimension. Und wir hören auf der einen Seite den Menschen zu und sind aber gleichzeitig offen für göttliches, prophetisches Reden hinein, ganz speziell in diese Situation, wo vielleicht Impulse reinkommen, wo diesen Menschen freisetzen oder diesen, ich nenne es mal, gordischen Knoten, wo der durchgeschlagen wird, weil Gott dort so eine Dimension reinbringt. Und das alles sind Aspekte durch inspirierte Gedanken. Aber wenn wir weiter in die Bibel reinschauen, dann sehen wir auch, wie viele Menschen prophetische Worte empfangen haben und es tatsächlich auf eine akustische Art und Weise empfangen haben. Zum Beispiel das akustische Reden von Gott bei der Taufe von Jesus am Jordan, wo es heißt, und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel und die sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Oder bei Paulus, als er auf dem Weg nach Damaskus war und dann, was passiert? Er begegnet dem Auferstandenen und er fragt ihn, hey, Paulus, warum verfolgst du mich? Saul, warum verfolgst du mich? Und das ist hier nicht so stark dieser prophetische Momentum vielleicht drinne, aber das Wort Gottes wird akustisch von Paulus in dem Moment vernommen. Gott redet zu Menschen durch Bilder und Visionen. Das ist auch ganz wichtig. Und manchmal passiert es im Wachzustand oder in der Nacht im Traum. Und das können wir zum Beispiel sehen bei Petrus an Pfingsten in der Apostelgeschichte 2, Vers 17. Da heißt es, und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen um euren Alt und eure Alten sollen Träume haben. Und wir können auch von Paulus lesen, wie er eine Vision hatte von Hananias, der zu ihm kommt in Apostelgeschichte 9, Vers 12, wo es dann von Paulus aus darum ging, wohin es eigentlich ihn missionsmäßig verschlagen sollte. Und da sollte er tatsächlich im Traum, durch so einen prophetischen Traum, Anweisungen erhalten von einem Mann. Da heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 9, und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Ja, also muss man sich vorstellen, Gott hat da in einer sogenannten Nachtgesichte, ja, sagt man dazu, in einem Traum zu Paulus gesprochen, prophetisch, um ihm zu zeigen, was er quasi zu tun hat. Und ich muss sagen, ich finde diesen Aspekt von Tag- und Nachtgesichtern richtig spannend. Das ist total interessant, dass Gott uns nicht nur Gedanken gibt, ja, nicht nur diese prophetisch inspirierten Gedanken, sondern dass er auch akustisch zu uns spricht und dass er dann auch sogar durch Bilder, durch Zeichen uns Dinge deutlich machen möchte, die so eine prophetische Dimension haben, ja, wo wir dann weitergeben können. Und ein weiterer Aspekt ist das, was wir im Zusammenhang mit 1. Korinther 12 sehen, nämlich dass Gott prophetisch reden kann, und zwar durch das Auslegen der Zungenrede. Das ist eine weitere Möglichkeit, wie Gott prophetische Impulse an uns weitergeben kann. Das heißt, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe der Geistesunterscheidung, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Ja, in 1. Korinther 12 heißt das. Haben wir vorhin schon gehört. Und da ist jetzt aber sicherlich nicht gemeint, was wir in Apostelgeschichte 2, Vers 7 lesen können, wo es dann heißt, sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe nicht diese alle, die da reden, sind das nicht Galiläer. Ja, das war nämlich damals das Pfingstereignis gewesen, wo Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat und alle haben in neuen Sprachen gesprochen. Und das Interessante dabei ist, dass es ja ein Sprach- und Hörwunder war. Das heißt, die Menschen hörten die anderen in ihrer eigenen Mundart, in ihrer eigenen Sprache sprechen. Und da ist aber damals ja gar nicht die Möglichkeit, ja, es war gar nicht nötig gewesen, das auszureden, das auszulegen, weil die haben das sowieso verstanden, die Sprache. Es ist nicht das, was der Paulus in 1. Korinther 12, Vers 10 meint, wo es heißt, einem anderen aber Auslegung der Sprachen, sondern der meinte hier vielmehr, dass es sich, da handelt es sich vielmehr um prophetische Zungenrede, ja, wo wirklich eine Auslegung für die Gemeinde vorhanden sein muss, dass es auch wirklich für den Hörer der Versammlung fruchtbar ist. Damit die Leute in der Gemeinde was damit anfangen können, eben zur Auferbauung, zur Zurechtweisung oder zum Trost. Ansonsten wäre das halt, wenn es nicht passieren würde mit der Auslegung, dann wäre das halt irgendeine Sprache, die unausgelegt dastehen würde bei der Zungensprache und die Empfänger könnten halt gar nichts damit anfangen. Das ist aber nicht die Zungensprache gemeint, die uns auch mit als Gabe während des Gebets dient, also die Zungensprache, die zu Gott gerichtet ist, weil die muss ja nicht ausgelegt werden, sondern Gott spricht alle Sprachen, claro, sondern das Sprachengebet, das zur Gemeinde gerichtet ist, ist damit gemeint, das muss ausgelegt werden. Ja, es gibt die Zungenrede, quasi Zungensprache hin zu Gott, ja, um Gott alle Ehre zu geben, um Gott zu preisen, das muss nicht ausgelegt werden, aber die Zungenrede, die prophetische hin zur Gemeinde muss ausgelegt werden, weil das wirklich so eine prophetische Dimension hat. Ansonsten würde das einfach so dastehen im Raum. In 1. Korinther 14, Verse 2 bis 4 heißt es, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, den niemand versteht, denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ja, das ist damit gemeint. Also das Gebet in Zungen ist nicht am Menschen, sondern an Gott gerichtet. Und diese Zungensprache, die muss nicht ausgelegt werden. Da es ja, ich nenne es mal, eine Gebetsgabe ist, die an Gott gerichtet ist. Und die Stoßrichtung hier sind nicht menschliche Hörer, sondern Gott. Was es auch gibt, sind aber zum Beispiel Zeichenhandlungen, die eine prophetische Dimension haben. Im Alten Testament sehen wir das bei den Propheten wie Jeremia. Der hat ja das Joch auf sich genommen, quasi als prophetische Zeichenhandlung. Und er verdeutlicht das als symbolische Handlung, die eine prophetische Dimension hat. Und im Neuen Testament sehen wir so diese Handlung zum Beispiel, so eine prophetische Zeichenhandlung bei Agabus. Ja, haben wir schon in den letzten zwei Predigten, meine ich, kam Agabus auch vor. Der hat den Gürtel von Paulus genommen und er hat gesagt, derjenige, der mit diesem Gürtel, dem dieser Gürtel gehört, die wird nach Jerusalem gehen und er wird auch dort gebunden werden, ja. Und interessant ist jetzt dabei Folgendes, wenn wir Apostelgeschichte 21, Vers 11 lesen, da heißt es, der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Was ist da passiert? Die Mitarbeiter von Paulus, die das hörten, die wollten Paulus natürlich davon abhalten, nach Jerusalem zu gehen, ja, als dieser Agabus da so geredet hat. Aber was hat der Paulus gemacht? Paulus lässt sich nicht abhalten, nach Jerusalem zu gehen, sondern das Interessante bei der Geschichte ist, nicht die Handlung an sich ist hier die Botschaft, sondern die empfangene Botschaft wird durch eine prophetische Zeichenhandlung unterstrichen, sozusagen für alle visualisiert. Also der Agabus mit dem Gürtel. Und was lernen wir daraus? Dass prophetische Botschaften auf ganz unterschiedliche Art und Weise empfangen werden können, weil Gott eben ganz unterschiedlich zu uns redet, auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Es kann sein durch inspirierte Gedanken. Ja, meiner Erfahrung nach ist es das Häufigste, was passiert. Das kann passieren tatsächlich auch durch eine akustisch hörbare Stimme. Es kann passieren durch Visionen, durch Träume. Es kann passieren durch das Auslegen einer Zungenbotschaft oder eben so einer symbolhaften Zeichenhandlung, wie bei einem Agabus und Paulus. Und ich persönlich kenne eher so das prophetische Element, wo ich merke, dass Gott mir persönlich inspirierte Gedanken gibt, wo ich merke, okay, Gott, du willst jetzt irgendwas für mich zum Ausdruck bringen. Und dann frage ich Gott, Herr, zeig mir ganz konkret, was du von mir willst. Und das ist so eine Interaktion zwischen Gott, der redet, und seinem Heiligen Geist zu uns, der dann schlussendlich auch zu anderen reden will und uns dann hineinnimmt in diese ganze prophetische Dimension, die wir mit anderen Menschen teilen sollen, wo wir auch andere Menschen dadurch beschenken wollen, sollen. Und wichtig ist zu erwähnen, dass es eben unterschiedliche Arten gibt, wie Gott durch seinen Geist zu uns redet. Wir sollten jetzt nicht versuchen, was wir sicher manchmal gerne tun, Gott da, wenn es um Prophetie geht, irgendwie zu begrenzen auf eine bestimmte Art und Weise, weil uns das vielleicht irgendwie liegt oder weil wir glauben, dass Gott nur so reden kann. Ja, dass Gott jetzt zum Beispiel durch irgendein spezielles Bild zu uns spricht. Sondern wir sollten immer alle diese Kanäle, die ich genannt habe, da sollten wir immer online sein und offen sein für Gottes Reden. Ja, für alles, wo er mit uns reden möchte. Und bei der prophetischen Rede, da handelt es sich um eine Botschaft, wo der Heilige Geist zu uns kommt, um uns weitergegeben zu werden. Das bedeutet, wir können das prophetische Reden gar nicht selbst produzieren. Das ist etwas, was wir immer von Gott empfangen, wo wir dann aber nicht für uns behalten sollen, sondern wir dürfen das und sollen das weitergeben, um der Gemeinde, um unseren Geschwistern zu dienen. Und wir sollten einfach offen dafür sein, immer, dass der Herr zu uns prophetisch reden möchte und dadurch Dinge in Bewegung kommen. Und eine Sache, die mir wichtig ist zu erwähnen bei dem ganzen Thema Prophetie, das ist, dass Prophetie niemals Wegbestimmung ist. Prophetie ist niemals Wegbestimmung. Sie kann auch nicht Wegbestimmung sein, darf nicht Wegbestimmung sein, sondern Prophetie ist Wegbestätigung. Das heißt, wenn wir uns auf einem Weg befinden, wenn wir vielleicht unsere Kämpfe haben, in unserer Nachfolge zum Beispiel, und man nicht weiß, was los ist, dann kann es sein, dass ein prophetisches Wort folgt, konkret in meine Situation hinein, und mich dann ermutigt, diesen Weg weiterzugehen. Das ist aber nicht eine Wegbestimmung, sondern eine Wegbestätigung. Und das ist wichtig zu beachten, dass nicht Menschen sich von prophetischen Worten, die sie von anderen empfangen, leiten lassen in ihrem kompletten Glaubensleben. Ja, man hört ja immer mal wieder davon, dass das passiert. Warum soll das nicht passieren? Ich sage das euch, weil das schlussendlich zur Unmündigkeit führen würde. Ja, zu so einer geistlichen Unmündigkeit und eben nicht zur Erbauung. Denn die Erbauung soll ja dahin führen, dass wir mündig werden hin zu Christus. Und trotzdem, diese Wegbestätigung ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir dadurch erleben, dass Gott wirklich an uns, an unserem Leben, an unserer Situation, an unseren Kämpfen, dass er daran interessiert ist und dass er uns auch darin begegnen möchte, uns ermutigen möchte, diesen Weg weiterzugehen. Wir sehen das ja bei Paulus und Agabus, ja, über die Stelle habe ich schon gesprochen, das war Wegbestätigung gewesen. Paulus war auf dem Weg nach Jerusalem gewesen und der Agabus, der kam da irgendwie an, wie so eine Drama-Queen, sage ich jetzt mal, ja, der mit diesem Gürtel, ja, also ich kann es mir richtig vorstellen, und er kommt da halt mit seinem prophetischen Wort, mit dem Gürtel, so spricht der Heilige Geist, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden nach Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Was passiert? Die Menschen, mit Ausnahme von Paulus, die haben diese Prophetie von Agabus an Paulus so gedeutet, dass der Paulus eben nicht nach Jerusalem gehen sollte. Aber Paulus wusste, bestätigt durch den Heiligen Geist, nö, das ist sein Weg, das ist Wegbestätigung, nicht Wegbestimmung. Und was passierte? Er ist den Weg weitergegangen. Paulus hat das nicht als Wegbestimmung empfunden, geh nicht nach Jerusalem zum Beispiel, sondern als Bestätigung dessen, was er andernorts oftmals auch schon empfangen hat. Ja, also das ist ganz wichtig zu verstehen. Der wusste, dass er nach Jerusalem gehen sollte. Und das ist genau das, was Mündigkeit ausmacht. Ja, wir sollten uns nicht von irgendwelchen Propheten zu irgendwas drängen lassen, wo wir nicht selbst in uns merken, dass es so ist. Ja, also mündiges Christsein bedeutet, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet in Verbindung mit Gott stehen. Und zwar stets zu jeder Zeit. Und dann können wir, wenn solche prophetischen Impulse kommen, diese auch einordnen. Ja, das ist wichtig. Sondern wir stehen da nicht irgendwo im luftleeren Raum, nicht connected mit dem Heiligen Geist, eine Prophetie kommt und dann müssen wir das irgendwie tun oder sowas. Ja, das wäre kein mündiges Christsein. Und es wird nie so sein, dass Gott dir durch einen Propheten sagen wird, so spricht der Herr, keine Ahnung, Lasso, du gehst jetzt als Missionar nach Indien zum Beispiel. Und dann Lasso merkt aber in sich, oh, ich habe gar keinen Bock auf Indien, no way, da gehe ich niemals hin, ist mir zu heiß oder keine Ahnung. Ja, du empfindest es selbst gar nicht. Ja, oder sagt, Marcel, du gehst nach Indien als Missionar oder sonst wohin. Ja, es könnte höchstens so sein, dass Gott dir das gibt, ja, jemanden, aber du kannst zunächst noch gar nichts damit anfangen. Ja, das kann passieren. Du legst es dann zur Seite und irgendwann merkst du dann später, hey, das war tatsächlich Reden Gottes, auch wenn du es vielleicht in dem Moment noch nicht gemerkt hast. Und also, was ich damit sagen will, Prophetie ist immer Wegbestätigung und nie Wegweisung. Ja, oder halt eine Ermutigung auf dem Weg, auf dem man sich befindet. Und zum Ende möchte ich noch Römer 8, Vers 14 vorlesen, noch zitieren, wo es nämlich ganz treffend heißt, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und auch hier sind wir bei dem prophetischen Momentum, was ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, nämlich 1. Korinther 12 und 14. Da heißt es nämlich, dass prophetisches Reden bedeutet, sensibel zu sein, göttliche Impulse aufzunehmen, die wir selbst gar nicht produzieren können und auch gar nicht produzieren müssen, aber wissen, Gott redet oftmals auf unterschiedlichste Kanäle zu uns und wir sollten dazu immer offen sein. Ja, Gott redet prophetisch zu uns, aber er redet vor allem durch uns prophetisch und dann zu anderen auf ganz unterschiedliche Art und Weise, durch inspirierte Gedanken zum Beispiel, wo wir dann merken, hier will Gott etwas ganz Spezielles ausdrücken. Vielleicht weiß ich am Anfang noch gar nicht, was damit gemeint ist, aber das kommt erst langsam. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da immer unsere geistlichen Antennen schärfen, ja, so übertragen, ausgedrückt. Und um dann zu verstehen, was Gott uns da sagen will. Oder Gott dient uns quasi durch Bilder, durch Träume, durch Visionen. Ja, diese Tag- und Nachtgesichten, von denen ich gesprochen habe, das sind auch so Kanäle, wo Gott in einer prophetischen Dimension zu uns sprechen kann. Oder eben durch Sprachengebet, welches prophetisch zu den Hörern gerichtet ist und dann auch einer Auslegung bedarf, weil das eben nicht so in luftleeren Raum einfach da sein soll und niemand kann was damit anfangen. Gott redet auf vielfältige Art und Weise. Ja? Durch Prophetie werden Wahrheiten aktualisiert und es wird dadurch in Leben hineingesprochen, was ganz, ganz wertvoll ist und wo wir immer wieder uns vergewissern sollten, dass diese Kanäle existent sind und selbst wenn Gott vielleicht bei mir persönlich noch nie auf diesem Kanal gesprochen hat, zum Beispiel Traum oder ein Bild, was ich habe, dass es trotzdem passieren kann. Ich glaube, wir wären wahrscheinlich ganz schön überrascht, wenn wir uns mal wirklich, auf die Knie gehen und mal wirklich beten, hey Gott, ich weiß um diese Kanäle, diese prophetischen Kanäle, du hast noch nie zu mir gesprochen auf dem Kanal oder vielleicht noch nie prophetisch gesprochen und uns dann sagen zu Gott, hey, bitte richte mein Herz auf diese Kanäle aus, zu dir, auf diese prophetischen Kanäle, sodass ich von dir empfangen kann. Ich glaube, da wären wir ganz schön überrascht, was Gott uns da alles hin und wieder mitteilen möchte und dann vielleicht auch anderen Menschen zum Vorteil gereicht, weil sie wirklich getröstet werden, ermutigt werden, erbaut werden. Genau. Amen.